Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Teure Mobilität. Die SBB erhöhen ihre Preise schon wieder. Und das ist nur der Anfang. Signal zum Umdenken. Nach dem Tod von Bin Laden hoffen jetzt viele Muslime auf Versöhnung. Auch der ägyptische Journalist Tamur Abu Alenin.
Dem Westen hat immer den Krieg gegen den Terror erklärt, bis zum Sieg auf Al-Qaida. Jetzt ist er tot. Warum startet man nicht eine neue Phase?
Dann gegen die Schere im Kopf. Der demokratische Aufbruch macht arabischen Journalisten mutiger. Unser Beitrag zum Welttag der Pressefreiheit. Und schließlich herzlich willkommen, aber nur zum Arbeiten. Freizügigkeit à la Liechtenstein. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Und jetzt Christoph Studer mit den Nachrichten.
Die SBB und der Verband Öffentlicher Verkehr haben angekündigt, wie viel teurer die Billette in diesem Jahr werden. Mehr bezahlen müssen demnach die Besitzer eines Generalabos sowie generell die Kunden der ersten Klasse. Unverändert bleiben laut SBB die Preise für Billette der zweiten Klasse und für die Halbtagsabonnemente. Im Schnitt steigen die Preise um 1,5%. Die Stiftung für Konsumentenschutz kritisierte die Preiserhöhung, sie wirke beliebig und konzeptlos. Im Hinblick auf die neue Spitalfinanzierung haben die Kantone heute den Verteilschlüssel festgelegt, nach welchem sie sich an den Fallpauschalen beteiligen müssen. Die Kantone übernehmen demnach zwischen 45% und 55% der Kosten, den Rest müssen laut Gesetz die Krankenkassen bezahlen. Das führt laut dem Verband der Krankenkassen Santé Suisse schweizweit zu einer Prämiensteigerung von 1,6%. In einigen Kantonen würden die Krankenkassenprämien aber deutlich stärker steigen. In der Schweiz schaltet sich die Agentur für erneuerbare Energien und Energieeffizienz in die Atomdebatte ein. Die Interessengemeinschaft präsentiert ein 10-Punkte-Programm für den Atomausstieg bis 2030. Gefordert wird darin in erster Linie, dass sich die Politik ganz grundsätzlich für erneuerbare Energien entscheidet. Weiter müsse das veraltete Schweizer Stromnetz erneuert werden. Der Präsident der Schweizerischen Atomaufsichtsbehörde, ENSI, Peter Hufschmid, tritt bis auf Weiteres in den Ausstand. Laut einer Mitteilung des Bundes reagiert Hufschmid damit auf Medienberichte der letzten Tage. Hufschmid wird vorgeworfen, er arbeite als Privatperson mit den Betreibern des Kernkraftwerkes Mühleberg, der BKW, zusammen. Damit sei seine Unabhängigkeit in Frage gestellt. Das Umwelt- und Energiedepartement will bis Ende Jahr die Unabhängigkeit sämtlicher Mitglieder des ENSI-Rates untersuchen. Die Schweizer Milchbauern und Milchverarbeiter haben finanzielle Massnahmen beschlossen, um den Export von Butter zu fördern. Dazu haben die Vertreter der Milchwirtschaft einen Fonds gegründet. Aus diesem erhalten die Milchverarbeiter künftig Geld, wenn sie Butter ins Ausland exportieren. Denn auf dem Weltmarkt sind die Preise tiefer als in der Schweiz. Finanziert wird der Fonds von den Milchbauern. Sie müssen pro Liter Milch einen Rappen einzahlen. Aus Syrien gibt es Berichte von Regimegegnern, wonach die Regierungstruppen von Präsident Assad eine weitere Protesthochburg eingenommen haben. In der Küstenstadt Banias seien Soldaten in Bezirke vorgedrungen, die in der Hand der Demonstranten gewesen seien, sagte ein Regimegegner der Nachrichtenagentur Reuters. Wie zuvor in Daraa habe die Armee auch in Banias damit begonnen, Verdächtige festzunehmen. Eine syrische Menschenrechtsorganisation meldet, dass Polizei und Armee in den letzten Tagen mehr als 1000 Oppositionelle festgenommen hätten. Am zweiten Tag nach dem Tod von Al-Qaida-Chef Osama bin Laden sind in Afghanistan mindestens 25 mutmaßliche Terroristen getötet worden. Die afghanischen und internationalen Truppen führten an der Grenze zu Pakistan eine gemeinsame Operation durch. Zudem würden die Grenzkontrollen verschärft. Damit soll verhindert werden, dass Kämpfer der Al-Qaida und anderer Organisationen nach Afghanistan gelangen. Im Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha hat sich Kambodscha an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gewandt. Dies ist der Internetseite des Gerichts zu entnehmen. Der Antrag wurde demnach vor ein paar Tagen eingereicht. Die kambodschanische Regierung will, dass Thailand seine Truppen aus dem Grenzgebiet zurückziehen muss. Dabei beruft sich Phnom Penh auf ein Urteil des Gerichtshofes aus den 60er Jahren. Aktuell zählt die Weltbevölkerung knapp 7 Milliarden Menschen. Bis 2050 werden es voraussichtlich rund 9,3 Milliarden sein, sagt die UNO. Laut den Vereinten Nationen ist das rasante Wachstum praktisch ausschließlich auf die Entwicklungsländer zurückzuführen. Allein für den afrikanischen Kontinent rechnet die UNO bis Ende des Jahrhunderts mit einer Verdreifachung der Bevölkerung. Dies werde Auswirkungen auf die Armutsbekämpfung und auch auf die Umwelt haben, so die UNO. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 6.511 Punkten, ein Minus von 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.829 Punkten, plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 28,10 gehandelt. Der Dollarkurs sank heute auf einen neuen Tiefstand. Aktuell kostet der Dollar 86,12 Rappen. Das Wetter. Morgen Mittwoch gibt es viel Sonnenschein und einige Quellwolken. Am Morgen hat es im Mittelland lokale Nebelfelder und in den Alpen und Voralpen noch Restwolken. Zudem muss vielerorts mit Bodenfrost gerechnet werden. Tagsüber steigt die Temperatur auf rund 15 Grad. Im Südtessin sind bis morgen Vormittag noch Schauer oder Gewitter möglich, sonst ist es meist trocken. Tagsüber wird es ziemlich sonnig bei rund 22 Grad. Am Donnerstag ist es dann überall sonnig und meist wolkenlos, bei 18 Grad im Norden und 21 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1. Und so geht's hier weiter. Heikle Millionen. Die Schweiz möchte die Despotengelder aus Nordafrika möglichst rasch loswerden. Und sie will verhindern, dass mehr Zuwanderer aus dem Maghreb kommen. Fragt sich nur wie. Schwieriges Erbe. Bin Laden hat den Islam missbraucht. Jetzt sei Zeit aufzuwachen, sagt ein muslimischer Journalist im Gespräch. Dann grünes Wachstum. Weshalb den Gewerblern mittlerweile die erneuerbaren Energien lieber sind als die AKW. Freie Medien. Es gibt Fortschritte im Golf und Tricks in Russland. Und schließlich offenes Ländle.
Ich habe mal geschaut, was heiraten Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner für Nationalitäten. Und 40% der Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner heiraten Ausländerinnen und Ausländer.
Ohne Trauschein wird's mit dem Zuzug nach Liechtenstein allerdings schwieriger. Unsere Reportage zur Freizügigkeit. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Insgesamt 830 Millionen Franken Vermögen aus Nordafrika liegen gesperrt auf Schweizer Banken. Das erklärte gestern Bundesrätin Micheline Calmire. Der Verdacht, dieses Geld hätten die Potentaten aus Ägypten, Tunesien und Libyen illegal in die Schweiz geschafft. Jetzt bemühen sich die Behörden, die Herkunft der Gelder sowohl wie die Besitzansprüche zu klären. Inlandredaktor Freddy Gasser.
Allein 410 Millionen Franken aus Ägypten sind in der Schweiz vorläufig gesperrt. Doch der bloße Verdacht auf eine illegale Herkunft müsse nicht auch zutreffen, sagt Daniel Telesklav, Geldwäschereiexperte und Co-Direktor des Basel Institute of Governance. Ägypten sei nicht nur das Land von Diktator Mubarak, sondern auch ein wichtiger Handels- und Tourismuspartner.
Und wenn Sie hier beispielsweise nur einen Kunden haben, der ein Hotel besitzt, der Kunde ist auch noch verwandt mit Mubarak, aber die Gelder stammen alle aus einem legalen Hotelbetrieb, finanziert zum Beispiel durch Schweizer Touristen, dann kann man nicht einfach sagen, dass diese Gelder schmutzige Gelder sind.
Schon allein deshalb müsse man die genaue Herkunft dieser Gelder prüfen. Doch das ist nur ein Schritt, allfällig illegale Gelder ihren rechtmäßigen Besitzern, also den Staaten, zurückzugeben. Ein zweites Problem ist, ob die Schweiz dies überhaupt darf. Bereits haben Tunesien und Ägypten Rechtshilfegesuche an die Schweiz gerichtet, die man aber noch nicht behandeln konnte, wie Volko Galli vom Bundesamt für Justiz betont. Die Länder müssten nachbessern.
Namentlich muss der Sachverhalt ausführlicher beschrieben werden. Sie müssen anhand von konkreten Beispielen zeigen, welche Delikte den betroffenen Personen vorgeworfen werden.
Dabei wolle die Schweiz den örtlichen Behörden bei deren Strafverfahren gegen ihre Potentaten aktiv helfen.
Konkret heißt das, dass ein Vertreter des Bundesamtes für Justiz sich nach Tunis begeben hat, um mit den Behörden über Fragen im Zusammenhang mit der Rechtshilfe zu diskutieren und eine gleiche Dienstreise nach Kairo geplant ist.
Auch aus dem Außendepartement EDA heißt es, man wolle den Informationsaustausch und damit die Rechtshilfe zwischen diesen Ländern und der Schweiz stärken. Diese Bemühungen anerkennt sogar die regierungs- und bankenkritische Erklärung von Bern, wie deren Finanz- und Steuerexperte Olivier Longchamp sagt. Allerdings sei dies auch ein erster Test des revidierten Geldwäschereigesetzes, wie es seit 2 Jahren gilt.
Was wir als ungenügend betrachten, das ist die Lessons learned. Heutzutage ist es Tunesien, in 2 Jahren ist es vielleicht dann Tadschikistan oder was weiß ich. Und diese Fälle kommen immer noch vor und das wird immer noch vorkommen. Die Schweiz ist ein großes Finanzplatz.
Der Umgang mit den jetzt gesperrten nordafrikanischen Geldern müsse zeigen, ob die Schweizer Gesetze und die Schweizer Banken genügend gegen illegale Gelder machten.
An einer Konferenz in Tunis haben Schweizer Botschafter auch über die schätzungsweise 600.000 Flüchtlinge debattiert, die wegen der Unruhen in Nordafrika ihr Heimatland verlassen haben. Ein paar hundert haben den Weg in die Schweiz gefunden, was hierzulande prompt zu heftigen Diskussionen geführt hat. Reine Wirtschaftsflüchtlinge seien nicht willkommen, lautet der Tenor. Der Bund will nun handeln. Migrationsexperten fordern neue Lösungsansätze. Klaus Ammann.
In den Ländern Nordafrikas werde die Aufregung, die zurzeit wegen der Flüchtlinge in Europa herrscht, schlecht verstanden, sagt der Sprecher des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten EDA, Lars Knuchel.
In der Wahrnehmung der Länder, in denen diese rasanten Veränderungen stattfinden, fragt man sich natürlich, was sind die Sorgen der Europäer angesichts dessen, was wir an Migration in den eigenen Ländern und zwischen den eigenen Ländern erleben. Also gerade wenn man sich die Verhältnisse in den Grenzgebieten zwischen Libyen, Ägypten bzw. Libyen und Tunesien vorstellt, wo eben viele Hunderttausende den Weg nach draußen gesucht haben oder noch darauf warten, in weitere Länder zu kommen, dann steht das in einem ganz großen Missverhältnis zu der Zahl derer, die den Sprung nach Norden im Sinne einer Migration Richtung Norden machen.
Die Schweizer Botschafter hätten an ihrer Konferenz in Tunis deshalb beschlossen, vor allem vor Ort zu handeln, erklärt EDA-Sprecher Lars Knuchel. So sollen die Flüchtlinge in den nordafrikanischen Ländern selbst unterstützt und die Reintegration von Rückkehrern gefördert werden. Trotzdem werden einige tausend Menschen aus nordafrikanischen Ländern in den nächsten Wochen und Monaten in die Schweiz fliehen. Flüchtlinge im Sinne der UNO-Konvention sind die wenigsten von ihnen. Diesen Status erhält nur, wer wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität oder seiner politischen Überzeugungen verfolgt wird. Armut oder eben die Suche nach Arbeit akzeptiert die Schweiz nicht als Asylgrund. Und gemäß dem sogenannten Zwei-Kreise-Modell sind die Grenzen der Schweiz zwar für EU-EFTA-Bürger sehr offen, für alle anderen jedoch praktisch geschlossen, außer sie seien hochqualifiziert. Die Schweiz habe wie die meisten Länder den Begriff Wirtschaftsflüchtling rechtlich gar nicht definiert, stellt die Wirtschaftsvölkerrechtlerin Marion Panizon vom World Trade Institute in Bern fest. An einer solchen Definition seien die wenigsten Länder interessiert, weil sie im Umgang mit Arbeitsmigranten, anders als bei politischen Flüchtlingen, möglichst selbstständig agieren möchten.
Bei den hochqualifizierten Arbeitsmigranten, die sind eine knappe Ressource. Es besteht ein globaler Wettbewerb nach diesen Personen und jeder Staat möchte eigentlich die Kompetenz für sich behalten, die anderen Staaten an den Genuss dieses knappen Gutes zu verhindern. Und deshalb drängt sich eine internationale Lösung gar nicht erst auf.
Auch wenn eine internationale Definition von Wirtschaftsflüchtlingen also nicht absehbar ist, sollte die Schweiz nicht nur vor Ort helfen, sondern sich neue Wege überlegen im Umgang mit Menschen, die auf der Suche nach Arbeit hierher kommen, sagt Marion Panizon.
Es gibt im Schweizerischen Ausländergesetz dieses Kriterium der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Je nachdem, ob es auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt Mangelberufe gibt, also Berufe, wo wirklich großflächig ein Mangel an Arbeitskräften herrscht, den man mit Rekrutierungen aus dem EU-Raum nicht standhalten kann, könnte man eben durch die Definition von solchen Mangelberufen etwas großflächiger rekrutieren.
Die Hoffnung dahinter, wenn die Schweiz den Staatsbürgern afrikanischer Länder wieder eine gewisse, kontrollierte Arbeitsmigration ermöglicht, dann lassen sich diese Staaten im Gegenzug eher dazu verpflichten, ihre Grenzen besser zu kontrollieren.
Klaus Ammann. Der Tod von Osama bin Laden hat weltweit Erleichterung ausgelöst. Zweifellos hat der Al-Qaida-Chef mit seinem erbitterten Kampf gegen alles Westliche das Verhältnis zwischen den Kulturen stark belastet. Kommt es nun zu einer Entspannung? Darüber habe ich mit Tamer Abu al-Enin gesprochen. Der gebürtige Ägypter arbeitet seit 25 Jahren als Journalist in der Schweiz. Der Al-Qaida-Chef führte seinen fanatischen Kreuzzug im Namen der Religion. Wie stark, habe ich al-Enin gefragt, hat er damit den Islam diskreditiert und den Muslims geschadet?
Bin Laden hat dem Islam geschadet, mehr als genützt. Er hat seine Ideologie aufgebaut auf Gewalt und man hat gesehen, dass diese Gewalt gar nicht gebracht hat, sondern im Gegenteil, das hat Gegengewalt verursacht und vor allem ein schlechtes Image von den Muslimen und dem Islam in den Westen. Man kann sagen, es ist eine Ideologie der Rache in einem Mantel von Religion.
Nach dem Anschlag vom 11. September gerieten viele Muslime plötzlich unter den Generalverdacht, verkappte Terroristen oder zumindest Sympathisanten zu sein. Haben Sie das auch persönlich erlebt?
Ja, gerade nach dem 11. September 2001, da hörte ich zum Beispiel, hallo, weißt du vielleicht, wo Bin Laden ist? Oder zum Beispiel einer, der sagt, außer Spaß, es gab keine ernsthafte Probleme, aber junge Leute, die mich am Bahnhof sehen, hier ist ein Bekannter von Bin Laden oder hier ist der Neffe von Bin Laden. Aber mit der Zeit ist das verschwunden. Das hat natürlich damals mit den massiven Medienberichterstattungen über den Angriff von Bin Laden und die Islamisten oder Muslime im Allgemeinen und ich war wahrscheinlich nicht der Einzige, sondern viele Muslime könnten auch ähnliche Situationen erleben.
Sie haben von der Gewalt von Bin Laden gesprochen. Trotzdem, gerade junge muslimische Männer ließen sich ja sehr stark von ihm begeistern. Sie reisten zu Tausenden in seine Ausbildungscamps. Was machte denn diese Faszination aus?
Wissen Sie, für sehr viele Muslime bildet Bin Laden ein Kampfsymbol gegen westliche Arroganz, gegen westliche Ausbeutung, gegen Ungerechtigkeit, die jahrelang in den arabischen und islamischen Ländern stattgefunden hat. Diese Faktoren geben ihm ein gutes Image von einem Held. Die eine Person kann schon die ganze Weste mit all dieser Macht, militärisch, finanziell, technologisch, kann das alles in Frage stellen und kann auch sie in Panik bringen.
Also er hat eine Art islamistische Identität für junge Suchende quasi geliefert.
Ja, für Junge, die suchen nach Gerechtigkeit und eine Art von einem Widerstand gegen den Westen. Wir haben in den letzten 50 Jahren in den arabischen Raum und die islamischen Welt kaum eine fähige Regierung, die Interesse des Volkes vertreten. Das haben wir jetzt gesehen in der Revolution in Ägypten und in Tunesien, in Jemen, in Syrien. Wir sehen, dass die Bevölkerung haben kein gutes Symbol für Reform, für ein besseres Leben und eine bessere Zukunft.
Also diese Demokratiebewegungen in den arabischen Ländern, die bieten jetzt ganz neue Zukunftsperspektiven.
Genau, das kann auch zeigen, dass nicht nur Gewalt ein möglicher Weg ist, sondern auch die friedliche Demonstration kann schon eine neue Perspektive auch bringen.
Die Welt sei sicherer geworden, haben gestern viele Politiker gesagt und Experten auch. Teilen Sie diese Überzeugung?
Nein, ich bin nicht sicher, dass die Welt wird sicherer sein. Im Gegenteil, man kann rechnen mit neuen Terroranschlägen gegen westliche Interessen, sei es in der islamischen Welt oder sei es selber in Europa oder in den USA. Es gibt bestimmt eine Art von Rachegefühl bei den Anhängern von Bin Laden und die Art und Weise, wie die ganze Operation gelaufen ist, plus natürlich die Demütigung von den ganzen Kriegen in Afghanistan mit den sehr vielen zivilen Opfern, führt jetzt zu einer neuen Phase wahrscheinlich von Gewalt gegen westliche Interessen.
War es da klug, dass die Amerikaner offenbar die Leiche von Osama bin Laden im Meer bestattet haben?
Das finde ich absolute Dummheit, dass sie das machen. Es ist auch eine Art von einer Erniedrigung für die Muslime und für alle Religionen. Er ist ein Terrorist, er ist ein Gewalttäter, er ist am meist gehasste Person. Das hat alles nichts zu tun, als jetzt seine Leiche in Würde zu übernehmen. Und das kann auch ein Grund sein, dass seine Anhänger für eine Rache suchen.
Der 11. September mit dem Angriff auf die Twin Towers hat den Blick auf die Moslems verdunkelt. Sie haben vorher davon erzählt. Lässt sich das jetzt wieder korrigieren?
Das hofft man. Also man hat auch gesehen mit der Zeit nach 10 Jahren Krieg gegen den Terror, dass nicht alle Muslime Bin Laden sind oder nicht alle Muslime unterstützen seine Ideologien. Man hat gesehen auch, dass die Gegengewalt, was die Amerikaner in Kriegen in Afghanistan und im Irak gemacht haben, war keine Lösung eigentlich. Und deshalb, man erwartet eine neue Ära von der Beziehung zwischen der muslimischen Welt und dem Westen im Sinne von eine Kooperation und Zusammenarbeit und nicht Feindseligkeit. Dem Westen hat immer den Krieg gegen den Terror erklärt bis zum Sieg auf Al-Qaida. Jetzt ist er tot. Warum startet man nicht eine neue Phase?
Das waren Einschätzungen von Tamer Abu Alenin. Er ist Journalist, gebürtig aus Ägypten und lebt in der Schweiz. Wenn es um das Reizthema AKW geht, dann scheiden sich selbst in der Wirtschaft die Geister. Während die Economy Suisse als Vertreterin der Großwirtschaft gestern erneut den Nutzen der Kernkraft betonte, setzt der Gewerbeverband vermehrt auf erneuerbare Energien. Denn hier sehen gerade kleinere und mittlere Schweizer Unternehmen zukünftiges Geschäftspotenzial. Caroline Arn hat einen alteingesessenen Dachdeckerbetrieb im bernischen Seriswil besucht.
In der großen, kühlen Halle, Holzplatten, Ziegel, Kupferbleche, Aluschienen, Isolationsmaterial, Werkbänke, mittendrin Michael Bauer. An der Wand ein Steinbockgeweih. Steinböcke und Dachdecker, behend in schwindelnder Höhe.
Ja, wie die Steinböcke, es ist Gewohnheitssache. Für uns ist das, wie wenn wir am Boden sind. Das Arbeiten ist heute ziemlich sicher. Als mein Urgroßvater vor 100 Jahren begonnen hat, war das nicht unbedingt so.
Michael Bauer führt den Betrieb zusammen mit seinem Vater in der 4. Generation. Vor 100 Jahren waren es Schindeldächer, dann Ziegeldächer. Und seit 4 Jahren deckt Michael Bauer die behäbigen Bauernhäuser oder Scheunendächer mit Solarmodulen.
Wir wussten vorher irgendwie nicht ganz, wie wollen wir das anpacken, und irgendwie haben wir den Einstieg geschafft und dann hat eines das andere gegeben und es hat uns wirklich richtig den Ärmel reingezogen. Das wurde auch fast ein bisschen zur Leidenschaft. Im ersten Jahr haben wir 3 Anlagen gemacht, im zweiten Jahr 24. Also es hat uns wie eine Welle getroffen, aber eine Welle, die wir genießen.
Bauer ist Vertriebspartner der weltweit tätigen Meyer Burger Gruppe. Die Solarplatten liegen auf Palett gestapelt.
Es sind etwa 330 Platten hier, das sind so knapp 400 Quadratmeter. Das reicht dann so für 15, 16, 17 Haushalte, den Strombedarf zu decken.
Diese Platten verbaut Michael Bauer und seine 13 Mitarbeiter durchschnittlich pro Monat. Ein großes Dach liefert Strom für 15 bis 25 Haushalte. Viele der Bauernhäuser sind denkmalgeschützt, doch dies sei heute kein Hinderungsgrund mehr für Solardächer, sagt Bauer. Die Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege sei sehr gut. Sein Familienunternehmen ist in den letzten Jahren um 4 Personen gewachsen. Die Aufträge nehmen ständig zu und Bauer spannt nun schweizweit mit Partnerfirmen zusammen, gibt ihnen sein Wissen weiter.
Das Potenzial der erneuerbaren Energie ist enorm. Da können wir unheimlich viel Leute beschäftigen, Familien zu einem guten Auskommen verhelfen, neue Perspektiven schaffen. Und ein neues Atomkraftwerk dürfte nach uns nicht mehr gebaut werden.
Bauer engagiert sich für seine Anliegen im Verband Gebäudehülle Schweiz, dem ehemaligen Dachdeckermeisterverband, aber auch in der letztes Jahr gegründeten Gruppe Neue Energie Bern, die sich gegen ein neues AKW Mühleberg einsetzt. Er ist mit seinem Anliegen nicht allein. Ähnliche Gruppierungen von KMU entstehen auch in den Kantonen Basel, Zürich, Solothurn und Waadt, sagt Stefan Batzli, Geschäftsführer der Agentur für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Diese hat heute ein 10-Punkte-Programm vorgelegt, wie die Schweiz innerhalb 20 Jahren auf Atomstrom verzichten könnte.
Dass es einfach darauf ankommt, dass man in einem Dreieck denkt zwischen Produktion, Verbrauch und Netzinfrastruktur. Diese drei Parameter müssen optimal aufeinander abgestimmt sein. Dann wird der Wechsel gelingen.
Eine wichtige Rolle werde die Solarenergie spielen. Studien zeigten, dass allein die Photovoltaik in der Schweiz rund 20% des Stroms liefern könnte. Franz Baumgartner, Dozent an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft, sagt mit Blick auf Deutschland,
dass von allen Elektroinstallationsbetrieben in Deutschland 29% des Umsatzes mit Photovoltaik gemacht wurde.
Diese Entwicklung entgeht auch dem großen KMU-Verband, dem Schweizerischen Gewerbeverband, nicht. Bis jetzt setzte er sich klipp und klar für neue Atomkraftwerke ein. Doch nun, sagt Henrik Schneider, Verantwortlicher für Umwelt- und Energiepolitik.
Der SGV ist der Meinung, dass wir unbedingt nach anderen Möglichkeiten suchen müssen.
Denn damit sichere sich die Schweiz einen Standortvorteil. Der Gewerbeverband warte auf die Energieszenarien, welche das Bundesamt für Energie und der Bundesrat Ende Monat vorstellen werden.
Wenn es uns gelingt, mit Energieeffizienz und mit der Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien am Schweizer Strommix einen Ersatz zu umgehen, dann ist das für uns durchaus eine Option.
Die Kleinen, die KMU, machen also Druck, statt der Atomenergie die Möglichkeiten der erneuerbaren Energien zu nutzen.
Und jetzt zur SBB. Das Bahnfahren wird erneut teurer, wir hörten es in den Nachrichten. Um der zu erwartenden Kritik etwas entgegenzuhalten, versprechen die SBB und der Verband Öffentlicher Verkehr, eine Preisstrategie auszuarbeiten. Ihr Ziel: künftige Preiserhöhungen sollen für die Bevölkerung besser nachvollziehbar sein. Kein einfaches Unterfangen. Der Beitrag von Christine Wanner.
Beim öffentlichen Verkehr ist es wie im Gesundheitswesen. Jedes Jahr verkünden die Verantwortlichen, dass die Kosten und damit auch die Preise weiter steigen werden. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember sollen die Preise aber nur moderat steigen. Stellt sich die Frage, kommt dann der große Preissprung in einem Jahr? Das will der Verband Öffentlicher Verkehr verhindern, wie VÖV-Direktor Ueli Stückelberger erläutert.
Nein, Hiobsbotschaft sollte es nie geben. Wir wollen immer, dass die Preise verträglich sind für die Kunden. Wir vom Verband Öffentlichen Verkehr machen jetzt eine Preisentwicklungsstrategie, um aufzuzeigen, wie werden sich mittelfristig die Preise entwickeln, damit wir auch gegenüber den Kunden transparent sagen können, wohin die Reise geht.
Diese Strategie wollen VÖV und SBB im Sommer oder im Herbst vorlegen. Doch damit haben sie sich eine komplexe Aufgabe gestellt. Denn die Finanzierung im öffentlichen Verkehr selbst ist kompliziert. Da fließen Gelder aus verschiedenen Kassen von Kantonen und Bund. Im Fernverkehr beispielsweise finanzieren hauptsächlich die Reisenden die Kosten. Bei der Infrastruktur finanzieren SBB und Bund das bestehende Netz. Bei größeren Neubauten sind es Gelder aus dem FINEF und dem Infrastrukturfonds. Christian Lesser, Professor für Tourismus und Dienstleistungsmanagement an der Universität St. Gallen, geht davon aus, dass die Finanzierung künftig einfacher werden muss und verweist auf die Frage, die es dabei zu beantworten gilt.
Am Ende des Tages stellt sich die Frage, wie viel ÖV wollen wir in Zukunft noch zusätzlich, zu welchem Preis und wie teilen wir diese Kosten auf?
Klar sei, dass die Kosten auch in Zukunft weiter steigen werden. Denn nach den Ausbauschritten in den letzten Jahren plant die Politik auch für die nächsten Jahre massive zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und die SBB will das Sitzplatzangebot bis 2030 um 40% erhöhen. Wer soll wie viel bezahlen? Die Reisenden? Die öffentliche Hand? Verkehrsexperte Christian Lesser hält dies für die zentrale Frage. Es ist eine hochpolitische noch dazu. Gleichzeitig wird damit deutlich, dass das Vorhaben von VÖV und SBB nicht nur eine technische Herausforderung wird, sondern direkt in die politische Diskussion zielt. Lesser geht davon aus, dass trotz geplanter Ausbauschritten das künftige Angebot zu Spitzenzeiten nicht ausreichen wird, die Nachfrage zu decken. Entsprechend bietet sich das Mittel einer differenzierten Preisgestaltung an, je nach Reisezeit.
Das heißt, Preise müssen wahrscheinlich auch zu einem gewissen Teil steuernd ausgestaltet werden.
Genau dieses Modell hat SBB-Chef Andreas Mayer wiederholt vorgeschlagen und damit in der Öffentlichkeit wenig Applaus geerntet. Auch für den VÖV ist das, laut Direktor Stückelberger, kein gangbarer Weg.
Der Grundsatz gilt, ein Billett muss in jedem Zug gültig sein.
Eine künftige Strategie für die weitere Tarifentwicklung wird also nicht nur politische Fragen tangieren, sondern sie wird auch zu einer Knacknuss für die Branche.
Sie hören Echo der Zeit, und mit findigen Journalisten und lichtensteinischen Überfremdungsängsten geht es hier weiter. Es steht schlecht um die Freiheit der Medien, das beklagte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon am heutigen Welttag der Pressefreiheit. Aber es gibt einen Gegentrend, und zwar in den Ölmonarchien am Golf. Ausgerechnet hier, wo noch vor wenigen Jahren Totalzensur herrschte, wächst die Zahl der kritischen und qualitativ guten Zeitungen und Sendern. Freddy Steiger.
Am frühen Abend läuft beim Muscat Daily die Druckmaschine an, allerdings nicht für lange. Die Auflage beträgt bescheidene 25.000. Wegweisend ist das Blatt trotzdem weit über sein Erscheinungsland Oman hinaus. Im Sultanat war sie die erste Zeitung, die kritisch berichtete, sagt Chefredaktorin Mohana Prabhakhan stolz.
The main reason why we brought up Muscat Daily was that we felt there was a huge gap. There was no.
Vorher schrieben omanische Zeitungen, aus Angst irgendwo anzuecken, praktisch nichts über lokale und nationale Ereignisse. Sie druckten Regierungskommuniqués und aus aller Welt Agenturmeldungen.
It would be wrong to blame the government because the amount of self-censorship that I've seen in this country.
Schuld daran sei nicht Regierungszensur gewesen, vielmehr die Schere im Kopf der Journalisten. Muscat Daily hingegen rapportierte sofort, als sich nach den Aufständen in Tunesien und Ägypten auch im Oman Proteste regten.
We reported the first day was the story, the big headline was Black Sunday in Sohar.
Man sprach unmissverständlich vom Schwarzen Sonntag in Sohar. Die Regierung habe das geschluckt.
We haven't had any kind of, you know, directives from them.
Worauf sich andere Zeitungen anschlossen. Mit den Bürgern wurden offenkundig auch die Journalisten mutiger. Reporter Ahmed Al-Maresi von Al Roya Press, der gerade von einem Demonstrationszug berichtet, meint enthusiastisch.
Ja, ja, it is free. We cover all. We listen to all the declaration here.
Er könne alles schreiben, was er sehe und höre. Oman ist bloß ein Beispiel für die Öffnung der Medien in den Golfstaaten. Eine wesentliche Rolle spielte dabei, dass in diesen reichen Ländern die allermeisten Bürger Zugang zum Internet und zum Satellitenfernsehen haben. Damit wurde die zuvor rigide Zensur wirkungslos.
Everyone watches. There's satellite television in every single house.
Al Jazeera aus Katar spielte eine Vorreiterrolle und fand viele Nachahmer. Einzig die Staatssender bieten noch immer obrigkeitshörigen Steinzeitrundfunk. Weil das so ist, schneiden die Golfstaaten in den Pressefreiheitsranglisten noch immer schlecht ab. Doch die Staatssender haben kaum noch Publikum. Sonst aber ist die Öffnung markant und erfolgte rapide. Die noch junge Zeitung The National aus Abu Dhabi etwa gilt heute punkto Auslandberichterstattung als eine der weltbesten. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, überall gibt es nun auch kritische Töne, selbst im erzkonservativen Saudi-Arabien. Und die Zeitungen berichten plötzlich offen über Missstände wie AIDS, Drogen, Korruption, Jugendarbeitslosigkeit. All das wurde zuvor rundweg ausgeblendet. Früher habe sich die Regierung unablässig eingemischt, heute sei man weitgehend frei, sagt Khaled Al-Maena, Chefredaktor der saudischen Arab News.
We have no interference, unlike before, where the ministry would tell us to avoid certain subjects.
Offen schrieb seine Zeitung, die Veränderungen in Tunis oder Kairo würden auch Auswirkungen auf die Macht in Saudi-Arabien haben. Dennoch bleiben ein paar Beißhemmungen.
I think what people used to avoid, but now things are changing with the new king.
Die saudische Königsfamilie und ihre absolute Macht werden nicht kritisiert, ebenso wenig der Islam. Doch ungelöst bleibt ein Problem. Die neue Freiheit der Golfstaatenmedien wird zwar gewährt, aber nicht gesetzlich garantiert, beklagt der saudische Menschenrechtsexperte Professor Mohammed Fahd Al-Kattani. Es fehle weiterhin an Rechtsstaatlichkeit. Deshalb sind rechtfreie Medien am Golf nunmehr Realität. Aber das kann sich auch wieder ändern.
In Russland kontrolliert der Staat die Medien, sie sind nur beschränkt frei. Oppositionelle und Kunstschaffende suchen deshalb andere Wege, um ihre Meinung zu äußern. Zum Beispiel der Schauspieler Mikhail Chefrenov und der Publizist Dmitri Bykov. Sie tragen klassische russische Gedichte vor, die sie dann mit pointierten Aussagen spicken und daraus machen sie YouTube-Filme. In ihrem jüngsten Video rezitieren die beiden das Puschkin-Gedicht «Der schwarze Teufel» und machen sich tüchtig lustig über Medvedev und Putin, die beide Präsident sein wollen, aber es nicht zugeben. Aus Moskau, Peter Giesling.
In den Teufeln von Alexander Puschkin versucht ein Bürger auf einem Pferdegespann nicht vom richtigen Weg abzukommen. Doch heftiges Schneetreiben, schließlich mehrere Teufel und Hexen versuchen in diesem Gedicht immer wieder, diesen Bürger vom Weg abzubringen, ihn in die Irre zu leiten. Im jüngsten Videoclip nun von Bykov und Jefremow beginnt zwar für russische Ohren alles in gewohnter Manier, eben mit dem klassischen Teufelstext von Schriftsteller Alexander Puschkin. Dann aber werden immer wieder Originalzitate von Medvedev und von Putin eingeflochten. Indirekt treten die beiden russischen Spitzenpolitiker dann selbst als kleine Teufel oder zumindest als böse Spielverderber auf. Ein Beispiel: Donnerwolken stürmen, jagen und der Mond, der nicht zu sehen.
Мчатся тучи, вьются тучи над равниной пустой. Не сказать, что стало лучше, но закончился застой. Президент сказал Китаю.
Der Präsident derweil lässt wissen, dass er je nachdem abermals als Präsidentschaftskandidat wird zur Verfügung stehen. Und dann kommt Putin ins Spiel.
Тут премьер сверкнул очами и в ответ сказал врачам, мол, и я не исключаю. Да и кто бы исключал?
Putin blitzt mit seinen Augen. Wer verzichtet denn darauf? Auch ich, so lasse ich euch jetzt wissen, schließe meine Präsidentschaftskandidatur nicht aus. Vers um Vers werden die beiden miteinander konkurrierenden Politiker so aufs Korn genommen, zum Teil mit ihren Äußerungen auch etwas lächerlich gemacht. In der Videoclip-Serie Bürger und Dichter, welche sich in der intellektuellen und liberalen russischen Internetgemeinde inzwischen zum großen Hit gemausert hat, in Bürger und Dichter funktioniert formal alles stets nach ein und demselben Schema. Der beliebte Schauspieler Michail Jefremow steht in den kurzen Videoaufnahmen vor einem schwarzen Hintergrund und liest und inszeniert hier die von Dmitri Bykov leicht veränderten Texte mit starker Körperbetonung. Neben dem Schauspieler ist dann gleichzeitig jeweils ein Porträt jenes klassischen Autors zu sehen, dessen Verse dem jeweiligen Politclip als Veränderungsgrundlage dienen. Beim vorliegenden Videoclip wollten Bykov und Jefremow nach ihrem eigenen Bekunden aufzeigen, wie Präsident Medvedev und Premier Putin mit ihren gezielten, aber gleichzeitig auch äußerst vagen Erklärungen bloß Verwirrung stiften. Wie das russische Führungstandem mit solchem Politspiel auch ganze Heerscharen von Politologen und Kommentatoren aufs Feld ruft, welche dann ihrerseits aber bloß wild und unpräzise über die Zukunft von Putin und Medvedev spekulieren können. Und wie all dies so die Autoren schließlich auch zu politischem Desinteresse, zur Abstinenz und zur Abkehr der Bürgerinnen und Bürger führt. Teuflisch, scheußlich, ohne Ende spielen sie im Mondenglanz. So endet der Versvortrag im eben beschriebenen Videoclip, zuerst ganz in Puschkin-Manier, um dann mit folgenden Worten zu schließen:
Не видят боли ни поэт, ни гражданин.
Weder Dichter noch der Bürger, niemand kann hier was verstehen.
Echo der Zeit, 18.38 Uhr. Personenfreizügigkeit ist in Liechtenstein eine Frage der Existenz, denn das Ländle mit seinen rund 36.000 Einwohnern und ebenso vielen Arbeitsplätzen, das ist angewiesen auf ausländische Arbeitskräfte, vor allem auf Schweizer und Österreicher, die morgens nach Liechtenstein pendeln und abends wieder zurück. Manche Grenzgänger möchten gerne in Liechtenstein wohnen, nicht nur dort arbeiten, doch hier hört die liechtensteinische Freizügigkeit auf. Gegen Einwanderung gibt es Widerstand, denn der Ausländeranteil ist schon heute hoch und es wird zunehmend eng im kleinen Land. Zur Ausländerdebatte in Liechtenstein die Reportage von Franco Battel.
Morgens um 6:30 in Zürich-Wiedikon. Franziska Raff macht sich auf den Weg nach Bändern in Liechtenstein, wie jeden Morgen.
Also es sind 110 Kilometer, einfach, und dann heute Abend wieder 110 zurück.
Für die Hin- und Rückfahrt braucht Franziska Raff 2,5 Stunden. Pendeln wollte Franziska Raff eigentlich nie, doch in Liechtenstein wohnen darf sie nicht.
Ich habe das am Anfang zweimal probiert über diese Lotterie, diese Green Card, die da vergeben wird. Und wenn sie das zweimal machen und zweimal nicht gewinnen, ja, jetzt habe ich es erstmal wieder sein lassen.
Und so fährt sie jede Woche 5-mal hin und her. Denn der Job bei einer liechtensteinischen Bank gefällt ihr. Franziska Raff ist jung, elegant gekleidet, stammt aus Oberbayern. Zuvor arbeitete sie in Peking. In Buck, St. Gallen, kurz vor der Grenze, nimmt der Verkehr zu. 17.000 Pendler fahren jeden Tag zur Arbeit rüber nach Liechtenstein. Die Brücken über den Rhein sind das Nadelöhr.
Ob ich das 10 Jahre machen will, ist eine ganz andere Frage. Und jetzt mache ich das mal seit so 2,5 Jahren. Und werde das auch eine Weile wahrscheinlich so tun, weil die Alternativen halt einfach fehlen.
Ankunft in Vaduz. Es ist kurz nach 8, Stoßzeit, ein Auto nach dem anderen. Könnten mehr ausländische Angestellte in Liechtenstein wohnen, wäre es ruhiger. Und man würde auch einfacher Personal finden, sagt Brigitte Haas, stellvertretende Geschäftsführerin der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer.
Wir haben ganz konkrete Absagen von Menschen, die hierher kommen wollten, arbeiten wollten und sie fühlten sich einfach nicht willkommen.
Nicht so schlimm, mag man da sagen. Arbeitskräfte gibt es ja genug. Aber nicht in Liechtenstein. 36.000 Einwohner und fast ebenso viele Arbeitsplätze. Da wird jede Hand, jeder Kopf dringend benötigt.
Wir freuen uns über jeden und jede, der zu uns arbeiten kommt, denn wir sind angewiesen darauf und sie tragen sehr stark zu unserer Wirtschaft bei und zu unserem Wohlstand letztendlich auch.
Besonders gefragt sind Informatiker, Ingenieure, Finanzfachleute. Nur, die werden auch in Zürich oder in München gesucht. Und da ist es ein Nachteil, dass Liechtenstein pro Jahr nur ein fixes Kontingent von 89 Aufenthaltsbewilligungen erteilt. Die Wirtschaft fordert, diese Quote zu erhöhen.
Ich kann Ihnen keine Zahlen nennen, das kann wahrscheinlich niemand. Aber wir brauchen sicher mehr als diese Kontingentierung jetzt.
Haas glaubt, dass sich die Bevölkerung davon überzeugen lässt, mehr Ausländer ins Land zu lassen.
Ich habe mal geschaut, was heiraten Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner für Nationalitäten. Und 40% der Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner heiraten Ausländerinnen und Ausländer. Dann ist doch alles klar.
Das müsse doch zu mehr Offenheit führen, hofft Haas. Die Fußgängerzone von Vaduz ist ein architektonisches Wirrwarr. Neben dem schicken, wuchtigen Kunstmuseum ducken sich biedere kleine Häuschen. Vaduz hat sich noch nicht entschieden, ob es Dorf oder Stadt sein will. Wirtschaftlich wäre Liechtenstein in der Lage, zu einer Stadt von bis zu 100.000 Einwohnern zusammenzuwachsen. Doch dazu müssten mehr Ausländer ins Land ziehen. Ein heißes Eisen, sagt Hans-Peter Walch, Chef des Ausländer- und Passamtes.
Die Zuwanderungspolitik ist eine Gratwanderung. Auf der einen Seite die Bedürfnisse der Wirtschaft, dass eben Arbeitskräfte auch in Liechtenstein wohnen dürfen, und auf der anderen Seite die Befindlichkeit der hier lebenden Bevölkerung.
Hans-Peter Walch schätzt die Stimmung in der Bevölkerung anders ein als Brigitte Haas von der Industrie- und Handelskammer. Dass man nicht mehr Ausländer im Land möchte, habe aber nichts mit Fremdenfeindlichkeit zu tun.
Nein, es ist die schlichtweg fehlende Verfügbarkeit an Boden. Die Immobilienpreise steigen durch den Zuzug von weiteren ausländischen Staatsangehörigen und das erschwert die politische Manövrierfähigkeit.
Walch nennt ein Beispiel.
Ein junger liechtensteinischer Staatsangehöriger hat es kürzlich in der Zeitung so formuliert: Auswandern als letzte Alternative. Und das kann es ja nicht sein.
Auswandern, weil sich Liechtensteiner mit wenig Lohn weder die hohen Miet- noch die astronomischen Bodenpreise leisten können. Das ist der Grund, warum die Regierung auf der Bremse steht. Der Ausländeranteil soll nicht höher als ein Drittel sein. Das führt beispielsweise dazu, dass sich Liechtensteiner ohne Einschränkung in der Schweiz niederlassen können. Schweizer aber dürfen das in Liechtenstein nicht. Es gibt kein Gegenrecht. Eigentlich absurd, oder?
Wir haben erklärt, dass selbst wenn die gesamte liechtensteinische Bevölkerung in die Schweiz auswandert, beziehungsweise in den EWR, wir wahrscheinlich in einem Jahr ohne große Probleme geschluckt, in Anführungsschluss, würden. Hingegen, wenn die ganze Schweiz oder nur Teile des EWRs nach Liechtenstein kommen, dann ist ja sicher der Raum schon zu klein.
Walch ist überzeugt, Liechtenstein wird weiter wachsen, aber schleichend. Christian Lamm ist auf dem Weg zurück in die Schweiz. Er wohnt in Mels, Kanton St. Gallen, arbeitet aber für eine liechtensteinische Firma, die Natursteine verkauft. Seit 24 Jahren pendelt er. Wollte er das nie ändern?
In meinen jüngeren Jahren war das mal ein Thema, weil das gibt natürlich viele Vorteile. Erstens natürlich Steuern, oder? Das ist viel billiger. Ein weiterer Vorteil ist der Militärdienst, sage ich mal. Wenn man in Liechtenstein wohnt, wohnt man ja im Ausland und dann müsste man diese nicht mehr unbedingt leisten, wenn man nicht will, oder?
Eine Aufenthaltsbewilligung hat er aber nie bekommen. Heute nimmt es der 44-Jährige gelassen. Auf der Rheinbrücke, der Grenze, sieht Lamm nochmals rüber zu den Liechtensteinern.
Sie sind schon ein bisschen eine eingeschworene Gemeinschaft und vor allem, es kennt jeder jeden. Und sie sind alle per Du und wenn man heißt der Büchel oder Vogt oder wie auch immer und man kennt sich einfach, oder?
Doch die Büchels und Vogts schaffen es schon lange nicht mehr alleine. Man braucht Leute von außen und würde trotzdem gern unter sich bleiben. Ein Dilemma, das Tausende zum Pendeln zwingt.
Eine Reportage von Franco Battel. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi. Für die Nachrichten Roger Brendlin, am Mikrofon Ursula Hürzler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.